Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep
racing. Einen wunderschönen guten Tag und hallo zu einer neuen Ausgabe von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin hier auf meinsportradio.de mit mir, Kevin Scheuren, und meinem Co-Moderator Ole Waschkau.
Hallo.
Und an unserer Seite der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de, die beiden Portale, die nicht nur Starting Grid präsentieren, sondern auch jedes andere Motorsportformat hier auf unserem Sender. Christian Immervoll ist da. Hi Christian.
Hallo ihr zwei.
Gestern noch über den großen Preis von Malaysia gesprochen und dann auf Facebook sind wir ja quasi explodiert, muss man sagen. Also möchte einfach mal diese Chance jetzt nutzen, Ole, und ich glaube, da bist du auch dabei, einfach mal unseren neuen Followern einen schönen Gruß zu senden, die gestern bei uns bei Starting Grid, das Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de, auf Facebook bei auf Gefällt mir gedrückt haben, was natürlich auch daran lag, dass die Kollegen von motorsporttotal.com, formel1.de, ja, uns so ein bisschen auch vorgestellt haben. Das ist eine wunderbare Kooperation, ich freue mich sehr, dass wir sie haben. Christian, ja, nochmal vielen Dank an dich und an euer Team, dass ihr so gut mit uns zusammenarbeitet.
Ja, bitte gern. Und ich muss sagen, ich mag dieses Format ja auch persönlich sehr gern, weil es gerade bei diesen Geschichten, wie wir gestern diese Arriva Bene möglicherweise Entlassungsnummer bei Ferrari oder zumindest politischer Druck, der sich da zusammenbraut, weil wir hier in Starting Grid einfach auch die Gelegenheit haben, bei solchen Geschichten vielleicht den einen oder anderen Background noch zu erzählen, den man in einer geschriebenen Geschichte nicht so leicht unterbringt. Und B, weil wir hier natürlich auch die Gelegenheit haben, auch über die Teams mal ein bisschen ausführlicher zu sprechen, die ansonsten in der Mediencoverage eher unterbeleuchtet sind. Also bin ein Riesenfan, nicht nur, wenn ich selbst dabei bin, sondern auch, wenn ich nicht dabei bin. Ich glaube, macht uns allen gut Spaß und umso schöner, wenn es auch bei den Zuhörern gut ankommt.
Ja, deswegen vielen lieben Dank an Stefan Burkhardt, Mario Reisner, Uwe Henninger, Daniel Dahlmann, René Bauernfried, Siegfried Ulfisch, Johannes Magoni, Markus Gruber, Gerrit Bossmann, Christopher Laie, Angelo, Patrick Kiesel, Timo Pizzigello, Stefan Keil, Dominik Keusser, Peter Maurer, Duget Kane Kalbe, Martin PK, Benny Grejorek und Philipp Indian Inc. für euren Gefällt mir Klick bei uns auf unserer Facebook-Seite. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei seid. Wir freuen uns über alle anderen natürlich auch, die auf unsere Seite Gefällt mir geklickt haben. Und wir freuen uns über die, die uns iTunes-Rezensionen hinterlassen. Also, wenn ihr wollt, ein paar Minuten Zeit habt, dann lasst uns doch bei iTunes eine Rezension da. Was gefällt euch gut, was gefällt euch nicht so gut? Am liebsten natürlich das Ganze mit 5 Sternen garnieren und Starting Grid auf die Pole Position in den Podcast-Charts bringen. Genug der Vorrede, wir kommen auf den großen Preis von Japan. In Suzuka, für mich auch so ein Highlight-Rennen, Ole. Also das ist auch so eins dieser Strecken oder eine dieser Strecken, da fühlt man sich als Fan, glaube ich, einfach wohl, aber als Fahrer noch viel mehr. Ich glaube, die Fahrer lieben Suzuka.
Ja, das glaube ich auch. Also das geht ja in die Richtung Spa, so wenn man auch die Fahrer hört, kommen da immer gerne hin. Und ich bin persönlich auch ein Fan von Suzuka. Ich habe es letztes Jahr erzählt, das Rennen war und ist immer so um meinen Geburtstag rum. Das heißt, dann sitzt man immer morgens da und guckt es oder hat es früher gemacht. Und
du stehst doch nicht mehr auf dafür.
Richtig. Das wollte ich damit sagen. Aber früher, ja. Als ich noch damals wach war, war das so. Und ich freue mich auch dieses Jahr wieder, denn ich glaube, es wird ein sehr interessantes Rennen. Und Suzuka hat ja schon viele geschichtsträchtige Rennen geliefert. Also wenn man da mal überlegt, dann kommt man da schon auf ein paar und ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht dieses Jahr wieder in eine ähnliche Richtung gehen könnte.
Suzuka, Christian, ist ja auch eine Traditionsrennstrecke in der Formel 1. So wie wir ja letztes Mal drüber gesprochen hatten, dass Malaysia zu einer Traditionsstrecke avanciert ist, ist Suzuka eine und es gab viele geschichtsträchtige Rennen. Für mich, glaube ich, auch in meinem ganzen Fan-Dasein bleibt dieses Rennen Suzuka 2000 in Erinnerung, als Jacques Schulz damals rausbrüllte, dass Michael Schumacher Formel 1 Weltmeister auf Ferrari geworden ist. Ich erinnere mich daran, dass mein Vater Tränen in den Augen hatte, so sehr hat er sich gefreut und ich glaube, vielen anderen ging es auch so. Hat natürlich auch einige tragische Momente gehabt, dieses Rennen in Suzuka, nicht zuletzt der Unfall von Jules Bianchi vor einigen Jahren, nachdem er ja auch dann, oder aufgrund dessen er dann auch irgendwann verstorben ist. Also Suzuka hat einen besonderen Platz auch in der Formel 1-Historie, ne?
Absolut. Also das ist ein richtiger Klassiker und dieser Begriff Klassiker wird ja manchmal schon inflationär verwendet, aber bei Suzuka ist er wirklich treffend. Wenn wir schon bei Erinnerungen sind, meine Erinnerungen an Suzuka sind diese Ende 80er, Anfang 90er Jahre. Das ist so das Erste, wo ich mich wirklich bewusst noch dran erinnern kann, dass ich das miterlebt habe und schon ein bisschen begriffen, weil ich bin Jahrgang 82, also da fing es gerade so an zu gehen. Und diese Duelle Senna gegen Prost mit diesem gegenseitigen Abschießen, erst 89, dann 90, auch dieser, ich glaube, es war dann ein Reifenschaden von Nigel Mansell oder Andrea zumindest, 91 muss das gewesen sein. Das sind echt, also das war für mich so in der Retrospektive, und natürlich sprechen immer alle von den goldenen alten Zeiten, aber das fand ich war die tollste Zeit der Formel 1 mit diesen großen Charakteren, Prost, Senna, Mansell, mit diesen klasse, wirklich klasse Rennen, mit diesen toll aussehenden Autos. Ich fand, das war auch so die Zeit, wo die Autos auch am schönsten waren. Also da erinnere ich mich sehr gut zurück. Und eins, woran ich mich auch noch erinnere im Kontext mit Suzuka, ich war, als ich noch relativ jung war, begeisterter Leser von Heinz Brüllers Grand Prix Story immer. Und wenn es um Suzuka, Ayrton Senna und McLaren Honda ging, weil Honda war ja damals so wie heute Partner von McLaren, da war eine riesen Begeisterung um Ayrton Senna in Japan. Und ich weiß noch, Heinz Brüller hat damals in seinen Büchern immer geschrieben, dass sich Millionen von Menschen, also er hat, glaube ich mal, von 4 Millionen Menschen geschrieben, um diese Tickets in Suzuka beworben haben, die dann per Lotterie ausgewählt wurden. Ich glaube, es wird mal Zeit werden, diese Geschichte tatsächlich zu überprüfen. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob der geschätzte Heinz Brüller nicht vielleicht ein bisschen weit ausgeholt hat. Aber wie dem auch sei, das war eine grandiose Zeit für die Formel 1, und Ayrton Senna ist auch eine Persönlichkeit, die ich mit am spannendsten finde in der Geschichte der Formel 1. Von daher, das ist, was ich so mit Suzuka in Verbindung bringe.
Ola, hast du Rennen, die dir jetzt so spontan in den Kopf kommen, oder sagst du, so, an die erinnere ich mich ganz besonders?
Es kommt darauf an, ob ich mich aktiv erinnere oder nicht. Also da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Aber ja, 2000 auch, das habe ich auch damals live mitverfolgt.
Aber das hat fast jeder live gesehen. Ich müsste mal eigentlich mal nachgucken, ja, was die Quoten. Ich versuche das mal rauszubekommen, ja, während du weiterredest.
Genau, und aber auch 98 zum Beispiel kann ich mich sogar noch dran erinnern, mit dem Reifenschaden von Michael Schumacher damals und dieser speziellen Lackierung des Helms, oder auch 2003. Das habe ich auch damals gesehen, mit wo er sich den Frontflügel abgefahren hat an, ich glaube, Sato war es, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Aber auch wie Christian gerade gesagt hat, diese Grand Prix Ende der 80er, Anfang der 90er, die habe ich natürlich nicht live gesehen, aber ich habe sie natürlich dann nachgeholt, und ihr habt ja auch aktuellen Artikel drin über den Grand Prix 87 mit dem Unfall von Nigel Mansell, oder auch 89 natürlich, dann mit dem Sieg von Alessandro Nannini. Also es gibt wirklich zahlreiche Rennen, und an 2014 erinnert man sich natürlich auch noch, vielleicht aus anderen Gründen, aber auch 2005 zum Beispiel mit der Aufholjagd von Kimi Räikkönen. Also es gibt eine Vielzahl an Rennen, an die man sich erinnert, beziehungsweise die geschichtsträchtig waren.
Ja, Jules Bianchi, Christian, dieser Unfall in Suzuka hat die Formel 1 nochmal maßgeblich verändert. Auch die Art und Weise, wie auch, das haben wir auch schon öfter besprochen, auch in der Sendung hier, wie sich der Umgang mit Regen verändert hat. Und jetzt ist auch an diesem Wochenende wieder Regen angesagt, zumindest für Freitag und Samstag ist die Regenwahrscheinlichkeit höher. Sonntag soll es wohl trocken bleiben. Wir müssen natürlich auch darüber reden, dieser Unfall in Suzuka, Adrian Sutil, der das miterlebt hat, aber ich glaube nicht, dass der große Preis von Japan dadurch jetzt irgendwie was verloren hat, oder?
Wodurch meinst du jetzt verloren?
Durch diesen Unfall. Also dass es irgendwie, dass dadurch irgendwas an Faszination bei diesem Rennen irgendwie verloren gegangen ist.
Nein, ganz und gar nicht. Also wenn überhaupt, glaube ich, dass so tragisch das natürlich ist, was da passiert ist, und vor allem, was dann hinterher passiert ist mit dem Todesfall von Jules Bianchi, glaube ich, dass letztendlich auch die Tragödien die Geschichte einer Rennstrecke irgendwo schreiben. Und also wir haben ja begleitend zu diesem Grand Prix der Ewigkeit, den wir immer veröffentlichen am Dienstag vor einem Rennwochenende, wo wir jetzt gerade 1987 beleuchtet haben in Japan, wie Ole erwähnt hat, haben wir auch immer begleitend eine Fotostrecke dazu, die heißt dann auch Triumphe und Tragödien. Also ich glaube, dass es diese Geschichten sind. Einerseits die Nummern wie Senna, der da zum ersten Mal Weltmeister wird, aber andererseits auch ein Jules Bianchi, der dann da leider tödlich verunglückt. Und vielleicht zu diesem Bianchi-Unfall, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch hier schon häufiger mal diskutiert worden, natürlich war das eine Verkettung von extrem, extrem, extrem unglücklichen Umständen. Und es liegt mir fern, irgendwo auch Schuld zu verteilen. Aber unglücklicherweise war es natürlich schon so, dass Jules Bianchi ja gewarnt war durch dieses Doppelgelb seitens der FIA und da halt das nicht unbedingt so beherzigt hat. Also ich glaube, natürlich kann man nicht wissen, dass das dann so ausgeht. Aber das sollte man beim Verteilen von Schuld, weil ganz häufig wurde ja dieser Bagger dafür verantwortlich gemacht, wird das häufig ein bisschen übersehen inzwischen in der Retrospektive.
Ja, ich versuche immer noch Quoten rauszubekommen. Ole, mach du mal weiter, wenn du noch was hast.
Ja, ich kann Christian da zustimmen. Das ist eine spezielle Situation gewesen und ich habe es, glaube ich, auch einfach schon hier gesagt, es war einfach auch Pech. Ja, also und aber ich stimme Christian insofern auch zu, dass diese Strecken, diese Tragödien auch schreiben. Also gut, jetzt wenn es jetzt am Sonntag regnet, weiß ich nicht, ob das Rennen stattfindet, wie gesagt. Aber es ist ja auch bei anderen Strecken, so die Nordschleife oder so, oder auch Spa. Also dieser Mythos, der sich umgibt, der entsteht halt eben leider oder ja, kann man sagen, auch durch diese Tragödien eben und natürlich aber auch dann durch die großen Momente. Und da hat, glaube ich, Suzuka, glaube ich, einiges. Es ist ja nicht nur in der Formel 1 so. Ich erinnere mich an die MotoGP 2003, da Giro Carto, der da auch verstorben ist. Und seitdem wird in Suzuka bei den Motorrädern nicht mehr gefahren. Also da können wir uns auch ein bisschen glücklich schätzen, dass der Grand Prix weiterhin da stattfindet. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wo soll er in Japan sonst stattfinden?
Fuji.
Ja, genau. Und dann regnet es wieder und dann sitzen wir wieder bis um 14 Uhr vorm Fernseher und einer kotzt sich einen Helm und Alonso gewinnt oder so.
Auch ein legendäres Rennen eigentlich. Ich habe keine Quoten gefunden. Ja, es ist irgendwie, auch wenn das Internet wohl alles hat, also wenn ihr die Quoten für Suzuka 2000 habt, das würde mich natürlich jetzt auch interessieren, dann teilt sie uns mit über unsere Facebook-Seite in die Kommentare unter dem Podcast auf meinsportradio.de oder bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSR. Wenn ihr uns allen selbst bei Twitter schreiben wollt, dann könnt ihr das tun. Ole Waschkau erreicht ihr unter @MikeWeiss, MikeVice, Christian Nimmervoll unter MST_ChristianN und MST_alle_news ist die Seite für Motorsport Total, @Formel1.de, die von Formel1.de. Meine Twitter-Adresse ist @KS_0811 und @MeinSportRadio, die von MeinSportRadio.de. Also ihr seid voll ausgestattet und könnt mit uns in Kontakt treten, wenn es darum geht, die Quoten für Suzuka 2000, RTL oder was müsste ja damals Premiere gewesen sein noch, ne? Ole?
Beides, ja, glaube ich.
Beides? Ja, gut.
Weiß
ja.
Ich gar nicht. Auf jeden Fall RTL.
Ja, also das sind halt auch das sind die Quoten, die uns natürlich am meisten interessieren, um dann zu sehen, wie viele Leute wirklich dann früh morgens vor dem Fernseher saßen. Aber ich glaube, es war eine ganze Menge. Also
es waren wirklich viele.
Würde fast sagen, zweistelliger Millionenbereich. Also müsste eigentlich. Würde mich wundern, wenn es nicht so gewesen ist. Weil das war schon die große Phase der Formel 1 in Deutschland. Und wir wollen diese Phase natürlich auch in dieser Saison noch erleben. Ja, es geht um die Weltmeisterschaft. Lewis Hamilton gegen Sebastian Vettel. Es geht darum, dass Red Bull wieder erstarkt ist und dazwischen schießen kann. Es geht darum, was im Mittelfeld passiert. Es gibt noch viele Plätze zu vergeben in der Konstrukteurswertung. Und wir werden natürlich darüber sprechen. Alles das mit dem Fokus auf den großen Preis von Japan. Hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Es bleibt für euch noch zu sagen, dass ihr nur dranbleiben müsst. Denn nach einer kurzen Pause geht's schon weiter. Also, bis gleich.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Du kannst das Knockout kriegen.
Oder das App. Jetzt.
Aufpassen, Pascal, aufpassen. Nicht auf die Schulter gehen. In die Brücke. Ja, er hält es. Das darf doch nicht wahr sein.
Ringen auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund berichtet meinsportradio.de exklusiv über den deutschen Ringersport. Jede Woche neu, auch als Podcast mit Malte Asmus. Ringen auf meinsportradio.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, Formel-1.de, blicken voraus auf den großen Preis von Japan in Suzuka. Und wenn ihr Informationen über Strecken haben wollt, über Teams, über Fahrer, wirklich gut ausgearbeitete Porträts und Fakten, dann empfehle ich euch motorsporttotal.com. Christian, ihr habt da richtig viel gute Arbeit geleistet.
Ja, also unter der Leitung von meinem Kollegen Dominik Scharaf, der das irgendwann mal von mir übernommen hat, weil einfach ich nicht mehr die Zeit dafür hatte, mich um dieses Projekt auch noch zu kümmern, ist es vor allem bei den Teamporträts so, dass wir wirklich sehr, sehr gründlich recherchieren, was diese Zahlen angeht, bezüglich Personal und Teambudgets, weil was man vielleicht hier bei dieser Gelegenheit mal den Zuhörern erklären kann, ist, vor allem die britischen Teams sind vom Gesetz her dazu gezwungen, ihre Bilanzen einzureichen beim Handelsregister, das heißt Companies House in UK. Und diese Bilanzen sind dann auch öffentlich zugänglich. Das heißt, man kann sich Daten wie viele Mitarbeiter hat dieses Team da öffentlich und hundertprozentig zuverlässig raussuchen. Immer mit einem Jahr Verzögerung. Also das verzögern wir dann die Informationen einfach mit Infos aus Interviews zum Beispiel noch dieses eine Jahr, was fehlt, mit Schätzungen so ein bisschen auszutarieren. Und in diesen Bilanzen gibt's halt echt interessante Daten. Zum Beispiel auch der Highest Paid Director ist so ein Wert, der da drin steht. Das ist in der Regel der Vorstandschef oder bei manchen Teams auch der Teamchef direkt. Das heißt, auch deren Gehälter liegen da eigentlich offen auf, wird sehr wenig thematisiert in den Medien und ist für uns der Grundstock für die Zahlenwerke in diesen Teamporträts. Also das ist nicht so, dass sich da irgendjemand hinsetzt bei uns und Christian Nimmervoll sagt zu Dominik Scharaf, was glaubst du, wie viele Mitarbeiter hat Renault so, sagen wir 500. Das läuft schon ein bisschen professioneller ab, was wir da tun.
Deswegen schaut da auf jeden Fall mal rein. Es lohnt sich und zum großen Preis von Japan habe ich das auch gemacht. Und die Knackpunkte, die wir für dieses Rennen aufgestellt haben, mal vielleicht abseits von Reifen, von Wetter, ja, das ist alles wichtig. Aber ich habe drei rausgegriffen. Racer, Kämpfer und Champions. Denn in Japan werden auch Champions gemacht. Diese werden wir alle so ein bisschen abgreifen, denn der große Preis von Japan, Ole, und gerade diese Strecke in Suzuka, das ist eine richtige Racer-Strecke. Da freuen sich die Fahrer drauf, wir haben es gesagt. Teilweise hat es ja auch was von einer Kartstrecke, ne? Gerade so dieses wellige Infield, das macht den Fahrern auf jeden Fall Spaß und echte Racer gewinnen auch oft in Japan. Also Lewis Hamilton, Fernando Alonso hat da schon gewonnen. Hat er da gewonnen? Ja, er müsste da gewonnen haben. Auf jeden Fall.
Sicher?
Ich weiß es gerade nicht.
Ich guck mal gerade. Dann guck doch mal ins Streckenporträt auf motorsporttotal.com. Da müsste das doch.
Das ist eine gute Idee, Chris. Dass du das sagst.
Das ist eine gute Idee.
Ich glaube, Fernando Alonso hat nicht.
Fernando Alonso hat nicht da gewonnen.
Fuji gewonnen.
Ich habe genau in Fuji. Ich habe es natürlich jetzt vertauscht. Ja. Genau das, weil wir da gerade auch drüber gesprochen haben, dass Fernando Alonso in Fuji gewinnt. Er hat nicht in Suzuka gewonnen.
2006. Ich habe es gerade nachgeguckt.
Hat er in Suzuka gewonnen?
Ja.
Ja, also. Dann habe ich doch recht. Da weiß ich nicht, was du mich jetzt hier durcheinander bringst. Kimi Räikkönen hat auch da mal gewonnen und zwar von Platz 17 kommen, 2005. Also
das war übrigens auch eins dieser grandiosen Suzuka-Rennen, das habe ich vorhin ein bisschen vergessen, als der Kimi und Alonso da von hinten nach vorne gestürmt sind. Das ist von der Neuzeit, von dieser neueren Formel-1-Ära für mich eins der grandiosesten Rennen. Weil da war ja ein Überholmanöver, ich glaube, das war Kimi oder war das Alonso, da bin ich mir gar nicht mehr sicher, außen vorbei in der 130R, also völlig irre.
In der letzten Runde, Kimi Räikkönen an Fisi Keller vorbeigegangen.
Ja, genau.
Wenn man das übrigens so sich so mal durch den Kopf gehen lässt, die sind alle ganz schön lange schon dabei. Das ist jetzt auch schon mal 12 Jahre her, was da so passiert ist. Racer, Ole, Racer haben Vorteile in Suzuka.
Ja, definitiv, ist eine Racer-Strecke, das haben wir gesagt. Und Michael Schumacher zum Beispiel oder auch Sebastian Vettel, ja, dem sollte diese Strecke ganz besonders liegen. Dem liegen ja grundsätzlich auch immer die Asienrennen ganz besonders. Und da frage ich mich tatsächlich, weil jetzt zum Beispiel ja auch Stoffel van Dorn gut in den Tritt kommt, hat das auch was mit dem Tagesrhythmus zu tun tatsächlich, mit dem inneren auch Biorhythmus, weil es ist ganz interessant zu beobachten und die Strecke ist natürlich fahrerisch sehr anspruchsvoll, vielleicht mit den heutigen Autos nicht mehr so. Allerdings haben wir jetzt diese neue Autogeneration und ich glaube, dann ist so sogar auch wieder eine krasse Herausforderung, wenn ich mir die G-Kräfte da vorstelle. Und Leute, die gut Auto fahren können, sind hier ganz klar im Vorteil.
Christian, was sind für dich die besten Racer im Formel 1 Paddock aktuell?
Also Racer meinst du jetzt im Sinn von Zweikampfverhalten oder im Sinn von, wer wird in Suzuka gut funktionieren? Weil das sind meiner Meinung nach zwei verschiedene Paar Schuhe.
Such du es dir aus.
Okay, also dann spreche ich vielleicht erst über in Suzuka gut funktionieren, weil da habe ich heute Morgen, als ich so die E-Mails von gestern durchgelesen habe, bin ich über den Teamvorschaubericht von Haas drüber gestolpert und fand dann eine recht interessante Aussage von Romain Grosjean über Suzuka. Nämlich zuerst wird er da drin gefragt, ob Suzuka denn eine Fahrerstrecke sei, und dann sagt er ja, absolut. Und die nächste Frage ist dann, ob denn der Fahrer auch wirklich einen Unterschied bewirken kann. Und da meinte er nur eingeschränkt. Weil in Suzuka durch diese S's, durch diese berühmten Schlangenkurven im ersten Sektor, wo wirklich eine Richtungsänderung auf die andere fehlt, wo du mit hoher Geschwindigkeit reingehst und dann in den Kurven langsam runterschaltest, weil die Geschwindigkeit graduell nach unten geht. Also fahrerisch absolut anspruchsvoll. Aber Grosjean sagt eben, und das wahrscheinlich zu Recht, du musst natürlich als Fahrer dieses Spiel perfekt beherrschen, aber wenn du ein Auto hast, wo die Balance nicht hundertprozentig stimmt, dann bist du als der beste Fahrer da drin genauso aufgeschmissen. Und das ist, finde ich, interessant und vielleicht ein bisschen der Unterschied zwischen Suzuka, wo eine Fahrerstrecke ist mit sehr hohen Geschwindigkeiten, und auf der anderen Seite Monaco, wo eine Fahrerstrecke ist mit sehr niedrigen Geschwindigkeiten, weil ich glaube, dass du in Monaco als Fahrer auch mit einem wirklich beschissenen Auto, man verzeih mir den Ausdruck, mehr gut machen kannst, als wenn du in Suzuka als Topfahrer in einem sehr, sehr schlechten Auto sitzt.
Jetzt hast du immer noch keinen Namen genannt.
Jetzt habe ich noch keinen Namen genannt. Nee. Also Sebastian Vettel funktioniert aus irgendeinem Grund immer ganz exzellent und hervorragend in Suzuka. Lewis Hamilton beherrscht diese Strecke auch sehr gut, so wie ich es in Erinnerung habe. Alonso und Kimi ja auch in Spa auf einer vom Profil her ähnlichen Strecke, zumindest was die schnellen Kurven angeht. Lederte Räikkönen da auch immer einen runter. Bin ich gespannt, ob er das in Suzuka auch kann. Und ja, die Theorie mit dem Biorhythmus, habe ich, um ehrlich zu sein, noch nie drüber nachgedacht, aber vielleicht hat es tatsächlich irgendwas damit zu tun mit Jetlag und Zeitumstellung oder auch Wohlfühlen in Japan, weiß ich nicht genau. Wär vielleicht mal wert, dass man da ein bisschen tiefer eindringt in die Materie.
Ole, Racer, er hat ja ein paar genannt jetzt. Wer ist für dich einer derer, die du ganz oben siehst an diesem Wochenende?
Also ich würde sagen, die sonst auch oben sind.
Keine große Überraschung.
Ich denke aber, dass zum Beispiel Max Verstappen nach dem Grand Prix-Sieg in Malaysia hier doch mit großem Selbstvertrauen anreisen wird. Und wenn einer ein Racer ist, dann Max Verstappen. Und der Red Bull sollte ja auch funktionieren. Aber wie ich schon sagte, Sebastian Vettel war in Asien und in Suzuka auch immer sehr, sehr gut. Und der muss ja auch zurückschlagen, ja, der muss gewinnen. Und ich denke, dass die beiden hier nicht die Sache unter sich ausmachen werden, aber dass die beiden hier sehr gut drauf sein werden.
Okay, also es ist natürlich auch so, Ferrari hat jetzt dann doch einen kleinen Vorteil, kann man sagen, Christian, denn man hat bekannt gegeben, es muss kein Getriebewechsel vollzogen werden, ist alles in Ordnung, das hat man jetzt von offizieller Seite auch bestätigt, das heißt keine Gridstrafe für Sebastian Vettel, und wir haben es in der letzten Ausgabe schon angesprochen, Ferrari ist eigentlich dieses kleine Deutsch schneller zurzeit als Mercedes. Das könnte in Suzuka, gerade weil Sebastian Vettel da so gut funktioniert, natürlich Sebastian Vettel eine absolute Favoritenrolle pressen. Ist das denn gut für Ferrari?
Ja, na klar, es ist gut für Ferrari, die Favoritenrolle inne zu haben, glaube ich schon. Gut ist vor allem auch, wie du angesprochen hast, dass die jetzt mal dieses Getriebe nicht wechseln müssen, weil mit plus 5 in Suzuka gehst du schon mal mit einem wirklich gewissen Handicap rein, auch wenn man da überholen kann, wie man gesehen hat in diesen 2005er Rennen, aber es ist definitiv nicht so einfach wie zum Beispiel in Spa oder auch in Monza mit der langen Geraden. Das Kräfteverhältnis in Suzuka, da bin ich sehr, sehr gespannt, weil erstens haben wir uns mit den Prognosen schon ein paar Mal verbrannt dieses Jahr, vor allem was Mercedes angeht, da sind wir wieder bei dieser kapriziösen Diva dieses Autos, wo es immer ganz schwer ist, vorherzusehen, kriegen die das denn ins richtige Fenster an diesem Wochenende, ist wahrscheinlich auch wetterabhängig so ein bisschen. Aber die besondere Brisanz dieses Suzuka-Wochenendes geht für mich dadurch aus, dass Ferrari für mich, da bin ich hundertprozentig bei dir, auch der Top-Favorit ist oder einer der Top-Favoriten. Und dass, glaube ich, Red Bull eine wirklich große Chance hat, dieses Wochenende vielleicht dieses Rennen zu gewinnen. Weil Red Bull war in Malaysia schon sehr, sehr konkurrenzfähig, war mit Sicherheit nicht so schnell wie Ferrari, auch wenn sie das Rennen gewonnen haben. Aber Suzuka ist eine Strecke, die denen eigentlich noch eher als Malaysia entgegenkommen müsste, weil da die langen Geraden einfach nicht so lang sind wie in Malaysia, weil noch ein bisschen mehr Wert liegt auf dieser aerodynamischen Effizienz oder auf Ampressdruck auf aerodynamischen. Das heißt, ich sehe Red Bull, zumal gestärkt moralisch durch diesen Sieg von Max Verstappen jetzt in Malaysia, glaube ich, dass es durchaus passieren kann, dass wir auch Mercedes am Ende nur als dritte Kraft dastehen haben. Und dann wird es auch in der Weltmeisterschaft plötzlich wieder hochinteressant. Also ich würde mich da nicht festlegen wollen, aber ich
kann mir nachher
was vorstellen. Genau, aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es so kommt, dass das für Mercedes ein schwieriges Wochenende wird nochmal.
Ich bin mal gespannt auf die Interviews, die dann Toto Wolff und Niki Lauda geben, Ole. Es ist ja aktuell auch immer so ein Understatement bei Mercedes und am Ende klappt es. Ja, Racer, wir werden gleich noch auf Kämpfer kommen und auf Champions, das ist ja klar, das habe ich ja gerade gesagt. Trotzdem vielleicht noch etwas, worüber wir sprechen können, ist die Erfahrung, die auch Stoffel van Dorn angesprochen hat mit der Superformula, ja, wo ja auch Pierre Gasly fährt. Die kennen natürlich die japanischen Strecken jetzt. Sind Gasly und Van Dorn für dich, Ole, Kandidaten für die Punkte? Ganz alleine auch, weil sie die Strecke so gut kennen und weil die Autos ja an und für sich nicht so schlecht funktionieren, auch wenn der Toro Rosso unter den Erwartungen fährt.
Also ich denke, Van Dorn auf jeden Fall, so wie er aktuell drauf ist, und der McLaren auch, das muss man sagen. Wobei wir, glaube ich, letztes Jahr auch gesagt haben, der McLaren ist im Aufwärtstrend in Suzuka, fahren die auf jeden Fall vorne mit, und dann waren sie irgendwie auf Platz 15, Platz 16.
Ja, stimmt.
Oder sowas. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass Stoffel van Dorn, so wie er aktuell drauf ist, in die Punkte fahren kann. Ich denke auch, Fernando Alonso kann das. Und Pierre Gasly, muss man dann mal tatsächlich gucken, wie der Toro Rosso wirklich funktioniert. Aber an sich, wenn er sich schon an das Auto gut gewöhnt hat, dann ist er, denke ich mal, auf jeden Fall aus genau diesem Punkt ein Kandidat für die Punkte.
Christian, Honda und McLaren ist ja das letzte Mal für die beiden, dass sie in Japan zusammen fahren werden. Glaubst du, dass Honda nochmal irgendwas motorentechnisch was bringt für McLaren, oder glaubst du, das ist vorbei? Es gibt jetzt kein Update mehr, auch nicht für Suzuka.
Also das Letzte, was ich gehört habe, Entschuldigung, und das ist tatsächlich jetzt nicht Stand heute, sondern das war da Freitag oder Samstag, glaube ich, in Sepang. Aber da war die Informationslage die, dass es hieß, dass Honda tatsächlich für Suzuka nochmal ein letztes Motoren-Update herausbringt und danach dann nicht mehr. Also ob das jetzt nach wie vor zutreffend ist, weiß ich, um ehrlich zu sein, nicht genau. Das werden wir wahrscheinlich am Donnerstag dann erfahren. Aber sieht danach aus. Ob sie damit jetzt einen Riesensprung machen werden, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber der Aufwärtstrend, wie Ole schon gesagt hat, der ist ein bisschen da. Ich sehe durchaus da Möglichkeiten auf Punkte. Und ich bin gespannt vor allem auf was ganz anderes, nämlich McLaren und Honda machen gemeinsames Barbecue. Und da bin ich mal gespannt, wie man sich da auch so nach außen präsentieren wird, weil McLaren hat Honda öffentlich doch schon sehr, sehr oft abgewahrt. Und wenn man so ein bisschen die japanische Mentalität kennt, weiß man, dass die zwar nichts öffentlich darauf geantwortet haben, aber dass das sehr tief gesessen ist trotzdem. Und da bin ich gespannt, wie man jetzt miteinander umgeht, wo man weiß, diese Partnerschaft kommt zu einem Ende, man ist im Land von Honda zu Hause. Ich kann mir gut vorstellen, dass McLaren jetzt so zum Abschied jede Menge Honig den Japanern ums Maul schmieren wird, und ja, da bin ich echt gespannt drauf, wie man sich da verhält jetzt in der Außendarstellung.
Wieso? Dann können sie ja den McLaren Honda als Smoker nehmen vielleicht.
Alte Motoren zusammengebaut. Ja. Alles das, was kaputt gegangen ist. Ja, das ist dann wie so ein Betriebsfest, auf das eigentlich keiner Lust hat. Ja. Man trifft sich und man macht dann gute Miene zum bösen Spiel. Aber gut, es ist natürlich auch ein Abschied irgendwo, und Honda bleibt ja der Formel 1 erhalten. Deswegen, vielleicht lädt man ja schon ein paar Kollegen von Toro Rosso ein. Ja, einfach nur, um sich kennenzulernen.
Idee, ne?
Ja. Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause. Dann geht es um Kämpfer und was die in Suzuka ausrichten können. Und ja, wenn wir über Kämpfer sprechen, dann sprechen wir vor allem auch über Max Verstappen. Bleibt dran bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de.
Einzigartige Augenblicke, einmalige Momente, unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de. Sei dein eigener Programmchef. Mit unserer neuen meinsportradio.de App wählst du jetzt zwischen allen Livestreams und Podcasts. Einfach, immer, überall. Hol dir unsere neue App für iOS und Android und bewerte sie jetzt bei Google Play und im App Store von iTunes.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka. Rennstart am Sonntag um 7 Uhr morgens. Also frühes Aufstehen ist erwünscht und gewünscht. Also kauft euch Brötchen, backt sie auf, macht euch einen schönen Kaffee und dann guckt die Formel 1 live oder natürlich auch in der Wiederholung auf Sky, RTL, ORF oder wo auch immer ihr die Formel 1 schaut. Wir machen für euch eine Vorschau hier auf meinsportradio.de. Wir, das sind Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com, Formel 1. Und der nächste Knackpunkt sozusagen, auf das wir achten müssen in Suzuka, ist Kämpfer. Und Kämpfer gibt es in der Formel 1 im Fahrerlager jede Menge. Die einen machen es fairer, die anderen machen es unfairer. Aber einer dieser Kämpfer, der auch wirklich weiß, was es bedeutet, sein Auto ans Limit zu fahren, gerade wenn es regnet, quasi wie ein Kart über die Strecke zu jagen, er ist auch ein guter Racer, aber er ist eben vor allem in meinen Augen ein echter Kämpfer, der Erfolg haben wird in seiner Karriere, Christian. Das ist Max Verstappen. Und der wird durch seinen Sieg in Malaysia natürlich jede Menge Selbstbewusstsein getankt haben. Glaubst du, dass Max Verstappen einen Doppelsieg feiern kann in diesen beiden Wochen?
Ich kann mir das tatsächlich sehr gut vorstellen, weil ich glaube, bei Max Verstappen ist nach so viel Pech, bei dem Talent, das er hat und bei dem Red Bull, der immer schneller wird jetzt langsam, ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Knoten tatsächlich richtig platzt. Und wenn er denn da mal platzt, dann neigen die außergewöhnlichen Talente der Formel-1-Geschichte dazu, dass es dann sehr schnell geht. Und Max Verstappen, glaube ich, hat alle Anlagen dazu, eins der ganz besonderen Talente der Formel-1-Geschichte zu werden. Also ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er gewinnen wird. Und vielleicht zum Kontext Max Verstappen-Kämpfer noch eins. Ich glaube, dass Max Verstappen von seinem Vater Jos, der ja nun nicht die Karriere in der Formel 1 hatte, die er sich erträumt hat wahrscheinlich, ich glaube, der wurde von Kind auf darauf getrimmt, in jede Lücke zu stechen, jede Chance zu nutzen, die sich irgendwo bietet, alles zu tun auf der Rennstrecke, dass du Ellbogen ausfährst. Und ich glaube, das sieht man bei dem jetzt einfach in diesem Verhalten. Also wo andere vielleicht mit Maß und Ziel eher erzogen wurden, glaube ich, hat Jos Verstappen seinem Sohn von Anfang an eingeimpft, du musst überall die Ellbogen ausfahren, du musst überall in jede Lücke rein. Und dieses von Kind auf einfach so denken, das kannst du dir nicht später antrainieren oder anerziehen. Bei Max Verstappen steckt das drin und das macht ihn, wenn wir heute von Kämpfern sprechen, für mich tatsächlich zu dem Nummer 1 Kämpfer/Racer, den die Formel 1 momentan hat. Weil es gibt keinen anderen, der so konsequent in jede Lücke reinsticht, der sich beim Verteidigen auch so konsequent und letztendlich auch für uns sehenswert verteidigt. Also das macht schon echt Spaß, dem zuzuschauen.
Ole, man scheut ja diese Vergleiche eigentlich. Und die einen sagen, es ist nicht so, die anderen sagen, es ist durchaus so. Ich finde schon, dass Max Verstappen eine ganze Menge von Michael Schumacher auch hat. In der Art und Weise, wie er fährt, in der Art und Weise, wie er auf der Strecke agiert, wie er in jede Lücke sticht. Und auch Jos Verstappen war ja mal Teamkollege von Michael Schumacher. Wir da ja auch einiges gelernt haben.
Das denke ich auch. Hat natürlich immer keinen Stich gesehen gegen Michael 94. Nein. Aber Michael als Teamkollegen 94, das war ja eh so eine Posse für sich. Aber ja, tatsächlich ist da auch schon auch ein bisschen Michael Schumacher drin. Tatsächlich ist aber auch logisch, das ist des Alters geschuldet. Und wenn man sich das dann mal anguckt, dann sind diese Leute, auch Esteban Ocon, der ja auch Michael Schumacher halt sein Vorbild, glaube ich, sieht, natürlich alle mit Michael Schumacher und diesem Ausnahmefahrer aufgewachsen. Und ja, Max Verstappen ist so eine Mischung aus vielen Charakteren. Also ich sehe da auch einen Gilles Villeneuve und einen alten Senna in gewisser Weise, aber auch Michael Schumacher eben. Und das ist auch diese Zielstrebigkeit bei Max Verstappen. Also der würde am liebsten jetzt schon Weltmeister werden, ja. Am liebsten schon vor 2 Jahren. Und auch wie er in die Formel 1 gekommen ist, also das war ja glaube ich 2014, wo er die Freitagstrainings gefahren hat. Ja, 2014 muss es gewesen sein. Auch glaube ich das erste in Suzuka, wenn mich nicht alles täuscht. Und da hat er ja schon für Aufsehen gesorgt. Ja, ich erinnere mich auch an diesen legendären Drift in Brasilien damals. Und dem ist einfach gefühlt alles egal, ja. Also der spielt, also der fährt halt so, wie er Videospiele spielt. Ja? Also und aber ist auch gut, ja, Christian hat es gerade gesagt, oder du hast es glaube ich gesagt, wie er in jede Lücke reinfährt und wie er verteidigt, verteidigen, das macht auch Kevin Magnussen halt aber in schlecht.
Genau.
Und ich glaube, dass Max Verstappen, das ist ja offensichtlich der Fahrer vielleicht der Zukunft ist.
Daniel Ricciardo, sein Teamkollege Christian, wie würdest du ihn charakterisieren? Ich finde, er ist kein richtiger Racer, er ist kein richtiger Kämpfer, er ist irgendwie eine perfekte Emulsion von allem. Er ist eigentlich so der Prototyp-Fahrer, so ein bisschen auch wie Nico Rosberg, der ein bisschen was von allem hat, aber nicht etwas, was wirklich speziell ist.
Ja, ich habe darüber noch nie nachgedacht, aber als du jetzt angefangen hast, deine Frage zu formulieren, kam in mir unmittelbar sofort eine Analogie hoch. Wenn man die beiden so ein bisschen miteinander vergleicht, gibt's, also die sind natürlich nicht 1:1 vergleichbar mit denen, aber ich finde, es gibt Ansätze, wo man sagen kann, Max Verstappen wäre so ein bisschen der Ayrton Senna und Danny Ricciardo wäre so ein bisschen der Alain Prost, weil ich glaube, Max Verstappen ist der totale, kompromisslose auf der Rennstrecke bis ins letzte entschlossene Typ Fahrer, der auch bereit ist, vielleicht nicht über Leichen zu gehen, das ist jetzt hart formuliert, aber der eine sehr hohe Risikobereitschaft zumindest mitbringt, auch gesegnet von einem natürlichen Talent und von Instinkten, wohingegen Danny Ricciardo vielleicht, ich meine, der ist auch außergewöhnlich talentiert, wie er auch Alain Prost war, das muss man mal nur in die richtige Relation setzen, aber vielleicht im Vergleich zu Max Verstappen, wenn es darum geht, ziehe ich jetzt noch mit dem 1% mehr durch die Kurve durch, vielleicht einen ganz klitzekleinen Zacken weniger natürliches Talent hat, dafür aber eine extrem hohe Intelligenz mitbringt, wenn es darum geht, Rennen zu lesen, aus Chancen das Maximum zu machen. Das hat er dieses Jahr ja schon ein paar Mal bewiesen. Ich sehe da durchaus Parallelen. Also das war jetzt eine spontane Eingebung und nichts, was ich mir schon länger überlegt habe. Aber ich finde, das ist ein legitimer Vergleich.
Absolut. Also Ole, auch wenn ich das jetzt gerade so höre, das kommt hin. Da bin ich echt sehr gespannt drauf. Wir haben das ja schon in der gestrigen Ausgabe nach Malaysia besprochen, wenn die beiden mal um die WM kämpfen, ob wir dann auch wieder einen Senna gegen Prost in Suzuka erleben.
Auch das, Entschuldigung, wenn ich kurz reingrätsche, aber auch das wäre ja eine Parallele zu Senna und Prost, die ja auch super gut miteinander ausgekommen sind, sehr lang. Und als es dann wirklich ernst wurde in der 88er Saison, je länger das dauerte, dann auch 89, dann hat es halt irgendwann mal doch geknallt.
Ich treffe.
Entschuldigung, Ole.
Ja, ich stimme zu. ich habe dem eigentlich nichts mehr zuzubringen. Das war ja bei Nico Rosberg und bei
Lewis Hamilton auch so.
Ja, ja. Stimmt.
Also es ist, und das war ja eigentlich auch so ein ähnliches Duell, wobei ich Nico Rosberg jetzt ungern mit Alain Prost vergleichen würde.
Ja, ich auch.
auch wenn man Lewis Hamilton natürlich schon in gewisser Weise mit einem Senna vergleichen kann, aber der Vergleich Rosberg-Prost hinkt etwas.
Wir kommen zu einem weiteren Kämpfer, der ja immer so ein bisschen am Rande des Erlaubten kämpft und auch beim Drivers Briefing in Malaysia, was die Formel 1 ja netterweise auf YouTube gestellt hat, nochmal ordentlich einen gegen den Karren gepisst bekommen hat, um das mal so zu sagen. Das ist Checo Perez. Checo Perez, der ja immer nach mehr strebt, aber irgendwie nicht zu mehr kommt, Christian, hat von Romain Grosjean nochmal einen mitbekommen wegen dem Startunfall in Singapur. Und das hat ihm gar nicht gefallen. Er ging dann ja nochmal zu Charlie Whiting danach. Und dieser Blick ist ja auch schon fast sehr ironisch von ihm gewesen, als die Kamera dann wirklich schnell auf ihn blendete, wie in so einer Folge von The Office oder so, als Reaktion. Das war ganz cool. Aber trotzdem, Checo Perez, das ist einer, der beißt, der kratzt, der kämpft, der will Punkte, der will Siege.
Ja, gebe ich dir völlig recht. Und erlaub mir noch ein Wort vielleicht zu diesem Fahrerbriefingsvideo. Ich finde das so genial, wie Charlie Whiting da vorne sitzt und dann kommt der Checo Perez und geht zum Klassenvorstandslehrer hin. Das hat was von Schulklasse irgendwie.
Ich hab noch einen Apfel hier
oder für Charlie dich, Whiting Charlie. So, ja, genau. Finde ich toll, dass man auch diese Einblicke jetzt seitens Liberty teilweise ermöglicht. Ich glaube, das ist echt zumindest für die Hardcore-Fans ist das echt spannend und auch für uns Journalisten ist es wirklich spannend, das mal zu sehen, wie denn da der Ablauf wirklich ist. Ansonsten zu Checo Perez, ja, er ist dieser tolle Kämpfer, da sind wir wieder bei unserem Knackpunkt, auch gerade in Malaysia ja mit Viruserkrankung ein wirklich sensationelles Rennen gefahren, Anklagen, toll gekämpft. Was schade ist bei Checo Perez, ist, glaube ich, dass dieser Wechsel zu McLaren, das war 2014, oder?
13.
13, 14, 13. Das kam, glaube ich, ein bisschen zu früh für ihn. Und schade ist es deswegen, weil ich glaube, dass ein Top-Team ihn jetzt nicht mehr nehmen wird. Weil die Chancen für ein Top-Team zu fahren, die kriegst du, glaube ich, nur einmal in so einer Karriere. Das hat er sich mit dieser damals noch ein bisschen missglückten Saison verbrannt. Ich glaube aber, dass er eigentlich, also ich weiß nicht, ob er das gleiche Maß an Talent mitbringt wie die Liga, über die wir gerade gesprochen haben, Ricciardo, Verstappen, Hamilton, Vettel. Aber ich glaube schon, dass er heute die Chance in einem Top-Team viel besser nutzen würde, als das damals der Fall war. Und das ist eigentlich schade, weil Checo Perez wird jetzt mutmaßlich bis zum Ende seiner Karriere so irgendwie wie ein Giancarlo Fisichella bei ganz guten Mittelfeldteams dahin dümpeln, da immer wieder mal tolle Ergebnisse einfahren. Aber was der wirklich gekonnt hätte, werden wir dann möglicherweise nicht herausfinden. Ich lasse mich da gern eines Besseren belehren. Vielleicht kriegt er nochmal die Chance irgendwo, glaube aber nicht so richtig dran. Und noch eine kleine Ergänzung vielleicht zu ihm, das ist auch einfach ein echt netter Kerl. Ja. Also nicht nur vor der Kamera, sondern mit dem kann man echt gut und sich unterhalten. Der macht sich auch Gedanken über Themen, die über diesen Formel-1-Paddock hinausgehen, was man ja nicht allen Fahrern leider unterstellen kann. Ich mag den. Ich finde ihn jetzt nicht den aufregendsten aller Fahrer, aber ich mag den Checo Perez irgendwie.
Ja. Wobei man ja auch sagen muss, dass McLaren 2013 extrem schlecht war.
Stimmt.
Da begann ja der Niedergang von McLaren eigentlich. Und das war halt wirklich keine gute Saison. Aber, wo du gerade Fisichella gesagt hast, der ist ja später für Renault nochmal im Top-Team gefahren und für Ferrari natürlich auch. Ne? Legendär Stimmt. damals, 2009.
Ja.
Den legendären Luca Badoer abgelöst.
Ja. Vielleicht darf ich noch eine Checo Perez Geschichte erzählen, die passt jetzt da mal ganz gut rein. In Montreal, das war auch 2013, glaube ich, oder 2014, gab es Sonntagabend muss das gewesen sein, eine Party. Das war nicht die Amber Lounge, aber was Vergleichbares, also so ein bisschen VIP-Schickeria-Party. Und ich kam dahin relativ spät schon, weil ich vom Arbeiten erst dahin kam und habe mit der Elena, die das veranstaltet hat, so ein bisschen gequatscht. Und neben uns kommt immer wieder Checo Perez schon mit ein paar Gläschen Wein oder was auch immer er da getrunken hat in der Tüte und holt Leute ab von draußen, obwohl eigentlich die Party rappelvoll ist und die niemand reinlassen wollte. Und da standen in der Schlange, irgendwann haben das alle überzuckert, was da passiert, und plötzlich waren halt alle, I'm friend of Checo, und der Perez hat schon so gut einen in der Binde gehabt, dass der halt echt sich ein paar Mädels dann rausgesucht hat, und ja, she's my friend, she's coming in und so. Und ich weiß noch, Elena meinte dann, ja, tonight everyone's friends with Checo. Also, und ja, echt witziger, netter Typ, und der auch mal, wie gesagt, der nicht so stur nur in dieser Formel-1-Blase lebt, sondern der, glaube ich, auch vom echten Leben ein bisschen was mitbekommt.
Ja, Ole, wo du es gerade gesagt hast, der Niedergang von McLaren, das müssen wir aber eigentlich in einer Sondersendung verpacken. Ich glaube, das ist ja auch etwas, da können wir fast eine Stunde drüber sprechen, wie das...
Der begann ja streng genommen schon 2009. Würde jetzt zu weit führen, darüber zu reden, wie lange McLaren eigentlich schon wirklich hinterherfährt. Das ist schon ein bisschen was. Aber nächstes Jahr will man ja wieder voll angreifen. Mit Renault. Ja.
Mal schauen, wie das
funktioniert.
Wir machen eine kurze Pause, sprechen dann weiter über Kämpfer und natürlich über Champions, denn dann geht es um den WM-Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Sebastian Vettel, der sich in Japan höchstwahrscheinlich wieder auf irgendeine Weise zuspitzen wird. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Gleich der letzte Take vor dem großen Preis von Japan von Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de.
Die Blindenfußball-Bundesliga live. Alle Spieltage live auf meinsportradio.de. In Zusammenarbeit mit blindenfußball.net. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Ein letztes Mal begrüßen wir euch sehr herzlich zurück zu Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportradio.de. Die Vorschau auf den großen Preis von Japan in Suzuka mit Kevin Scheuren, meine Wenigkeit Ole Waschkau und Christian Nimmervoll, der Chefredakteur unseres Partners motorsporttotal.com formel1.de. Ole, wir waren bei Kämpfern, haben über Max Verstappen gesprochen, haben über Checo Perez gesprochen. Habe ich noch jemanden vergessen, wo du sagst, so, das ist ein Kämpfer, der könnte in Suzuka an diesem Wochenende auf seine Weise brillieren?
Gute Frage. Lance Stroll vielleicht.
Den habe ich auch im Kopf gehabt. Warum?
Weiß also nicht, warum ich den im Kopf hatte, sondern warum. Er hat sich ja in der Formel 1 gefunden. Ne? Kommt jetzt immer besser zurecht. Und war im letzten Rennen auch wieder sehr gut, hat Felipe Massa geschlagen und ich könnte mir vorstellen, dass er in Suzuka auch wieder gut ist. Sofern der Williams da funktioniert, das weiß man ja bei Williams immer nie so genau, die sind ja im Qualifying meistens ziemlich schlecht und im Rennen, ja, könnten es dann plötzlich, aber ich könnte mir vorstellen, Lance Stroll wird hier vielleicht auch wieder ein gutes Rennen fahren, vielleicht auch Nico Hülkenberg, kann aber schlecht einschätzen, wie gut der Renault funktionieren wird. Esteban Ocon wird auch interessant werden, wo wir gerade bei Checo Perez waren. Mhm. Generell, wie Force India sich da schlägt. Also wie das so nach den drei Top-Teams aussieht, dahinter, das ist echt schwierig zu sagen diesmal, glaube ich.
Christian, Ola hat ein paar Leute genannt. Ich schmeiß noch mal einen mit rein. Romain Grosjean. Ja, auch wenn ich nicht der größte Fan von Romain Grosjean bin, glaube, das habe ich relativ deutlich gemacht in den letzten Ausgaben auch schon. Also ich kann den Typen nicht richtig sehen, ich kann ihn auf keinen Fall hören. Also ich wünsche mir immer, dass er im Boxenfunk einfach mal die Klappe hält. Aber trotzdem, auch er ist ein Kämpfer. Wenn das Auto funktioniert, dann ist der in der Lage, auch was zu reißen.
Ja, gerade auch in Suzuka glaube ich, dass Romain Grosjean einer derjenigen ist, die da ganz gut funktionieren. Er hat ja auch im Lotus mal, oder war, ja, Lotus muss das gewesen sein, das Rennen angeführt über einen relativ langen Zeitraum. War glaube ich, seine meisten Führungsrunden in einem Rennen hat er in Suzuka gehabt. Ich glaube allerdings, dass er durch das Auto gehandicapt sein wird. Also da haben wir ja im Review Malaysia Podcast schon drüber gesprochen, dass Haas einfach so ein bisschen auf dem absteigenden Ast ist jetzt gerade. Von daher glaube ich, dass es schwierig wird für Grosjean irgendwas groß zu reißen. Ein Name, der mir aber jetzt noch gefehlt hat, war, erstens sehe ich Hülkenberg und Renault, weil die bringen nochmal Updates, was die anderen Mittelfeldteams zu dieser Zeit des Jahres nicht mehr so können wahrscheinlich. Das kann Renault noch, die bringen nochmal was. Wenn das funktioniert, Hülkenberg für mich absolut ein Tipp für Best of the Rest möglicherweise. Und Carlos Sainz. Also der ist ja gerade top motiviert, hat jetzt ein bisschen Pech gehabt, das letzte Wochenende, aber in Singapur ein klasse Rennen abgeliefert. Weiß, er geht weg von Toro Rosso. Toro Rosso mit einer ganz guten Aerodynamik auch ausgestattet. Das kann auch funktionieren für Carlos Sainz, glaube ich, in Suzuka.
Ja, dafür muss der Toro Rosso aber auch funktionieren. Also da habe ich halt ein bisschen Sorge, weil Toro Rosso ist, wenn wir da mal ganz kurz drauf kommen wollen, so ein bisschen eine Enttäuschung für mich diese Saison. Also ich hatte vor der Saison bei Toro Rosso echt mit mehr gerechnet, Christian. Ich kann es auch nicht so richtig einschätzen, woran es liegt, weil das Auto sah aerodynamisch zu Beginn der Saison richtig gut aus und man ging ja davon aus, dass der Renault-Motor auch besser funktioniert, aber irgendwie so richtig überzeugt haben die mich nicht.
Ja, ich gebe dir recht. Also es gab ein paar Rennen, wo die das echt gut auf die Reihe bekommen haben, wo sie dann auch auf dem Level Force India oder vereinzelt sogar drüber waren, Streckenlayout abhängig. Aber die Konstanz ist, glaube ich, der Knackpunkt bei Toro Rosso. Das hat tatsächlich so ein bisschen gefehlt dieses Jahr. Woran das liegt, weiß ich nicht genau, weil ich glaube, dass James Key, quasi der Adrian Newey von Toro Rosso, wenn man so will, ich glaube, dass das ein sehr, sehr fähiger und kompetenter Mann ist. Und die haben ja die Fabrik in Faenza lang umgebaut, aber das läuft jetzt auch inzwischen schon seit relativ langer Zeit in wirklich mit einer Top-Infrastruktur, die ich mir im Übrigen auch mal anschauen soll. Jedes Mal, wenn ich Franz Tost sehe, sagt er, wann kommst du denn jetzt endlich mal?
Nimm uns mit. Da habe
ich leider noch nicht die Gelegenheit gehabt.
Nimm uns mit, Christian.
Ja, genau.
Kriegen wir vielleicht hin, wenn wir das mal auf die Reihe bekommen, da runterzufahren. Also ich, lange Rede, kurzer Sinn, ich weiß es nicht genau, aber ich gebe dir recht, Toro Rosso hätte man durchaus geglaubt, dass vielleicht ein bisschen mehr geht. Ich würde es aber auch nicht überdramatisieren, weil es ist auch nicht so, dass die total enttäuscht haben. Also das ist halt so ein eine lauwarme Saison geworden für Toro Rosso irgendwie.
Naja, wenn ich mir halt anschaue, Ole, die Ergebnisse von Toro Rosso, da ist im Teamergebnis nur einmal eine zweistellige Punktzahl rausgekommen und selbst Williams, die ja nun wirklich keine gute Saison haben, klar, die hatten natürlich durch Lance Stroll den dritten Platz in Baku eine Menge positiver Punkte gesammelt, aber trotzdem, also gerade vor Williams hätte ich sie dann doch gesehen in dieser Saison.
Ja, hätte man vermutet, aber ja, irgendwie Toro Rosso, ich meine, so richtig gut waren sie ja nie, wenn man ehrlich ist. Sie waren ja immer da, wo sie jetzt auch sind.
Ich hatte immer Hoffnung, dass sie besser werden. Ich mag das Team.
Ja, mit Honda nächstes Jahr stehen die Chancen sehr gut dafür, dass es besser wird.
Du, pass mal auf, am Ende überrascht uns Honda und mit Toro Rosso funktioniert das auf einmal.
Das kann, das
finde ich geil.
Möglich, ja? Also man
will ja auch Carlos Sainz in die Röhre.
Aber ich denke, für Toro Rosso verläuft die Saison eigentlich ganz gut. Ist halt nur schade, dass nur Carlos Sainz die Punkte geholt hat. Ich denke, ja, wenn auch Daniel Kiat so ungefähr auf dem Level wie Carlos Sainz wäre, so wie es ja 2015 mit Sainz und Verstappen war, ja, was ja, glaube ich, eine sehr gute Saison für Toro Rosso war, dann wird es, glaube ich, noch besser aussehen für Toro Rosso, aber leider ist es halt wie bei Renault, es fährt halt nur einer. Es sind halt ein Ein-Mann-Team. Und ich, ja, Toro Rosso, für die wird das nächstes Jahr ein kritisches Jahr, weil es ist halt auch immer noch die Frage, wer fährt da eigentlich? Gasly und Kiat wäre jetzt nicht das beste Duo.
Nein, aber Kiat fährt ja nicht mehr. Haben wir doch schon festgestellt, mein Gott.
Ja, das ist richtig, aber wer soll denn sonst fahren? Da können wir natürlich jetzt ein Fass aufmachen.
Machen wir das in der nächsten Ausgabe. Lass uns das mal ein bisschen durch den Kopf gehen, mal vielleicht ein paar Namen wälzen und dann finden wir schon jemanden, der da fahren kann statt Daniel Kiat. Wir kommen jetzt zum Punkt Champions, Ole. Und zwar ist da natürlich Lewis Hamilton in einer guten Position für ihn ganz persönlich im WM-Kampf gegen Sebastian Vettel. Kann er dieses Punktepolster halten? Wird Lewis Hamilton von deinem Gefühl her vor Sebastian Vettel ins Ziel kommen?
Von meinem Gefühl her nicht, ehrlich gesagt. Okay. Man weiß es nicht. Also man hat letztes Jahr dann natürlich dann auch gesagt, ja, in Suzuka, also da ist Mercedes jetzt auch nicht so gut. Also waren sie dann jetzt endlich dann wieder doch und Nico Rosberg hat gewonnen. Lewis Hamilton aber letztes Jahr natürlich mit Problemen in Suzuka. Also ich erinnere dann an das Überholmanöver von Max Verstappen in der Schikane. Und momentan ist Mercedes so ein bisschen eine Wundertüte. Allerdings, was auffällt, ist, dass sie ja auch schon in Singapur eigentlich nicht gut waren und eigentlich dieses Rennen auch kläglich verloren hätten, wenn dieser Startcrash nicht gewesen wäre. Und in Malaysia haben sie ja wirklich auch das ganze Wochenende keinen Stich gesehen, bis auf die Pole, aber die haben so mit eingeplant immer so ein bisschen. Und ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, dass das jetzt in Suzuka und auch in den Rennen danach wieder so ist und dass die drei Top-Teams, was wir ja am Anfang der Saison auch schon gesagt haben, wirklich auf einem Level sind und dass Mercedes sich da auch wirklich mal strecken muss. Ich sehe sie in Suzuka nicht unbedingt vorne.
Christian, Champions. In Japan werden Champions gemacht. Lewis Hamilton, gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario für Ferrari aus. Und der Ferrari ist aktuell auch eine kapriziöse Diva, was den Motor angeht. Man weiß nie genau, was passiert da jetzt. Funktioniert das Update? Funktioniert es nicht? Haben sie vielleicht die gleichen Probleme wie in Malaysia? Gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Sebastian Vettel scheidet aus. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen. Ist Lewis Hamilton dann schon Weltmeister? Weil dann wird es richtig schwer.
In dem Fall glaube ich tatsächlich, dass es durch ist. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es so kommen wird. Also Ferrari hat jetzt echt ein bisschen Pech gehabt, garniert mit ein bisschen Unvermögen, muss man natürlich dazu sagen, weil Motorschäden sind ja nicht Pech, da hat ja irgendjemand einen Fehler gemacht. Aber ich glaube einfach, also ich glaube immer so ein bisschen an Statistik und ich habe dieses Jahr das Gefühl, Liberty hat so viel Glück gehabt, dass die Formel 1 momentan spannend ist, dass das auch so bleiben wird bis zum Schluss. Ich will nicht damit sagen, dass das gesteuert ist. Ich glaube tatsächlich, dass die einfach ein bisschen Glück haben und ich glaube, es wird eine spannende WM bis zum Ende bleiben. Und wenn die WM bis zum Ende spannend bleiben muss, muss jetzt irgendwann mal auch Sebastian Vettel wieder ein Rennen gewinnen. Und ich glaube, Suzuka wäre ein guter Boden dafür, weil er ist da einfach Spezialist, muss man fast sagen, für diese Strecke. Der Ferrari sollte der Papierform nach funktionieren. Dann kann, wie wir schon gesagt haben, Ferrari auch noch helfen, dass vielleicht die Red Bulls noch dazwischen fahren, möglicherweise. Die haben eine echte Siegchance in Suzuka, glaube ich. Und die große Frage ist, da bin ich hundertprozentig beim Ole, der Mercedes ist eine totale Wundertüte. Das wird ja auch, glaube ich, in Suzuka sein. Weil es kann sein, meiner Meinung nach, dass die echt nur Nummer 3 sind hinter Red Bull und Ferrari. Und es kann aber auch sein, dass die tatsächlich das Rennen gewinnen können. Also bei Mercedes ist, glaube ich, eine Prognose echt unglaublich schwierig. Aber was natürlich stimmt, wir haben jetzt noch 5 Rennen sind es noch, glaube ich, oder? Mhm. 5 Rennen, so wenn wir nur noch 4 Rennen dann hätten nach Suzuka und Lewis Hamilton führt mit einem Vorsprung, der größer ist als 2 Siege zu 2 Nullnummern, dann ist es, glaube ich, für Sebastian Vettel echt nicht mehr zu gewinnen. Also bei diesem Worst-Case-Szenario, wenn das eintritt, dann ist, glaube ich, durch.
Vor allem, Ole, danach kommt Austin und das ist Lewis Hamiltons Heim-Grand Prix, eigentlich.
Richtig, da ist er auch Weltmeister im Kappenwerfen geworden. aber da ist er ja tatsächlich Weltmeister geworden 2015.
Richtig, richtig.
Und das, wie du sagst, das ist sein Heim-Grand Prix. Ich hoffe immer noch, dass Donald Trump kommt. Ja, großartig.
Ja, nochmal, genau. Das haben wir auch schon zu Beginn der Saison gesagt. Donald, you have to make your way to Austin, ne? If you hear this. Tremendous people dort.
Macht er, glaube ich, dann nicht, weil er nicht weiß, was da stattfindet, glaube ich. Das ist,
ist egal.
Zu NASCAR wird er kommen, glaube ich, wenn das da wäre.
wenn Chase Carey cool ist, dann haben wir den Monopoly-Mann und Donald Trump vorne bei der Hymne stehen. Das wäre es doch. Donald Trump guckt gelangweilt durch die Gegend. Mann.
Ja, das wäre wirklich stark. Ja, die Rennen danach, also Austin müsste dem Mercedes liegen. Aber es ist, ich glaube, also ich. Eigentlich muss Lewis Hamilton ja nochmal ausfallen. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er jedes Rennen beendet. Das ist, wenn man sich so die Statistiken in den letzten Jahren so anguckt, so insgesamt, ist jeder Fahrer mindestens einmal ausgeschieden. Außer Fernando Alonso natürlich, der ist natürlich eigentlich so gut wie immer ausgeschieden. Und Max Verstappen dieses Jahr. Also, und ja, es ist schwierig zu sagen einfach. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Mercedes jetzt vielleicht nur noch zweite oder dritte Kraft ist bei den Rennen, die jetzt kommen.
Oh, da bin ich gespannt auf dritte Kraft, das weiß ich noch nicht. Abschließende Frage an dich, Christian. Wem würde Regen am meisten helfen?
Das ist ganz schwierig, aber ich glaube, nach dem, was wir in Malaysia gesehen haben, da waren am Freitag, als es geregnet hat, die Red Bulls ja wirklich in der eigenen Liga, das kann man nicht anders sagen. Und auch Max Verstappen ist ein Top-Regenfahrer, deswegen glaube ich, dass Regen jetzt tendenziell ein bisschen für Red Bull das Pendel ausschlagen lassen würde. Aber Sebastian Vettel, Lewis Hamilton, ich meine, das sind auch alles tolle Regenfahrer, da kommt sicher auch ein bisschen auf Tagesform an. Ich würde jetzt mal sagen Red Bull und Max Verstappen.
Okay, dann machen wir diese Ausgabe zu und zwar mit unserem Tippspiel. Ja, wir müssen natürlich diesen Grand Prix tippen und auch wenn Christian immer vorhin sich nicht so richtig festlegen wollte, er kommt nicht drum herum. Top 3, Pole und die Zusatzfrage diese Woche, schafft es McLaren in die Top 5?
Also McLaren in die Top 5 sehe ich nicht. Ich glaube, Max Verstappen fährt auf Pole und gewinnt das Rennen. Ich glaube, er gewinnt das Rennen vor Sebastian Vettel und Dritter wird nochmal Danny Ricciardo.
Okay, Ole.
Also McLaren in den Top 5? Nee. Also dafür ist Suzuka zu sehr Powerstrecke, als dass das passieren könnte. Also dazu müsste es wirklich schon irgendwie regnen oder was weiß ich was. Oder da vorne müssten sie sich irgendwie stark ins Auto fahren oder was weiß ich was. Das auf jeden Fall nicht. Ich sage Pole Lewis Hamilton vor Sebastian Vettel und Daniel Ricciardo. Ich sage aber, Sebastian Vettel gewinnt das Rennen vor Daniel Ricciardo und Max Verstappen.
Okay, ich sage, McLaren kommt in die Top 5 und zwar Stoffel van Dorn. Pole Sebastian Vettel, Verstappen gewinnt das Rennen vor Vettel und Bottas, Hamilton scheidet aus. So, da haben wir dieses Grand Prix, dieses Rennen, wo Hamilton ausfällt, aber damit lag ich auch schon einige Male falsch. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Christian Nimmervoll für die Teilnahme heute hier bei Starting Grid. Schön, dass du dabei warst und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Bitte gern, hat Spaß gemacht, auch vor allem so ein bisschen in Erinnerung zu schwelgen.
Das fand ich auch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns ein Like bei Facebook, da eine Rezension bei iTunes. Mein Name ist Kevin Scheuer und ich bin raus. Das letzte Wort hat wie immer Ole Waschkau.
Ja, ich kann mich da noch anschließen. Mir hat's wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich auf das Rennen am Sonntag und auf das gesamte Rennwochenende. Ich glaube, es wird sehr interessant werden. Und darüber werden wir natürlich nächste Woche hier reden. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins. Keep racing.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Kevin Scheuren hier von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportradio.de. Zu jedem Rennwochenende bringen wir dir alles, was du brauchst, um bei der Königsklasse des Motorsports up to date zu sein. Vorberichte, Nachberichte, Analysen und Meinungen, das alles gibt's hier. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann bring Starting Grid bei iTunes auf die Pole Position. Wie das geht? Eine kleine Rezension schreiben und 5 Sterne dalassen und schon sind wir auf dem Treppchen ganz oben.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Formel 1 auf meinsportradio.de wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.